Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Die Eiserne Republik. 1895. Reise in die Welt hinter dem antarktischen Eisring. Eine fantastische Erzählung von Richard Jameson Morgan. Teil 1. Erstmals als Serie erschienen im Florida Magazine 1902. Herausgegeben in Jacksonville, Florida, USA. Ins Deutsche übersetzt und vorgelesen von Andreas Köhler. Florida Magazin, Januar 1902. Mit dieser Nummer beginnt die bemerkenswerte Erzählung von Herrn E.W. Barrington mit dem Titel »Die Eiserne Republik«. Es ist vielleicht unnötig, dass das Magazin jegliche Verantwortung für den Wahrheitsgehalt dieser außergewöhnlichen Geschichte ablehnt. Der Autor behauptet, absolute und nachweisbare Beweise für den Wahrheitsgehalt des Artikels an Bord seines Schiffes zu haben, das jetzt in der Bucht von Tampa liegt. Aber wir hatten keine Gelegenheit, diese Beweise zu überprüfen. Es ist Herrn Barrington gegenüber nur fair zu sagen, dass er die Öffentlichkeit einlädt, an Bord seines Schiffes zu kommen und sich selbst ein Bild zu machen. Ob Tatsache oder Fiktion, es handelt sich um eine seltene Geschichte, die ein Gesellschafts- und Regierungsideal präsentiert, das den durchschnittlichen Leser dazu bringt, sich danach zu sehnen, ein Bürger der neu entdeckten Eisernen Republik zu sein. Sehr geehrter Herr, seit dem Besuch Ihres Vertreters auf meinem Schiff habe ich über die Angelegenheit nachgedacht und beschlossen, Ihrer Aufforderung nachzukommen, zum Nutzen Ihrer Leser einen Bericht über meine seltsamen Abenteuer zu geben. Ich schreibe den Bericht für Ihre Zeitschrift, weil Sie so freundlich waren, darum zu bitten, und weil Ihr Interesse und Ihre Rücksichtnahme in deutlichem Gegensatz zu dem anderer Redakteure stehen, die mich mit positiver Unhöflichkeit behandelt und sich geweigert haben, die Schilderung meiner Erlebnisse ernst zu nehmen. Ich bin mir wohl bewusst, dass vieles von dem, was ich erzählen werde, unglaublich erscheinen wird, und zweifellos wird die ganze Geschichte von vielen als eine rein fantasievolle Schöpfung abgetan werden, wie die Fiktionen, die Bellamy und andere Theoretiker in den letzten Jahren produziert haben. Darüber mache ich mir jedoch keine Sorgen, denn die vielen unwiderlegbaren Beweise, dokumentarischer und anderer Art, die ich an Bord habe, werden, wenn sie den zuständigen Behörden vorgelegt werden, die Anerkennung der Regierung in angemessener Form erhalten, ebenso wie die der geografischen und wissenschaftlichen Gesellschaften in der ganzen Welt. Ich bedauere, dass meine Erzählung, so bewiesen und demonstriert sie auch sein wird, die wissenschaftlichen Theorien erschüttern und es notwendig machen muss, einige unserer Schulbücher zu rekonstruieren. Aber auch wenn dies zu vorübergehenden Unannehmlichkeiten führen und den Glauben einiger an die Dikta der Wissenschaft erschüttern wird, wird der Nutzen im Großen und Ganzen die Verletzung bei weitem übersteigen. Es ist gut, dass unsere wissenschaftlichen Theorien hin und wieder ins Wanken geraten, sonst würden wir versteinern und arrogant werden wie die Bigotten des Mittelalters und uns jedem weiteren Wissensfortschritt widersetzen. Es ist überflüssig zu sagen, dass nach der Annahme meiner Erzählung die zetetische Theorie von der Erde als einer Ebene anerkannt werden muss und die Geografien in Übereinstimmung mit ihr erstellt werden müssen. Wenn ich diese Geschichte meiner Abenteuer schreibe, möchte ich klarstellen, dass ich keinen Anspruch auf literarischen Stil oder literarisches Können erhebe und mein Bericht wahrscheinlich in vielerlei Hinsicht grob und fehlerhaft sein wird. Mein einziges Bestreben wird es sein, eine runde, ungeschminkte und in jeder Hinsicht wahre Geschichte zu erzählen, denn ich bin mir bewusst, dass die Geschichte nur durch ihre Wahrhaftigkeit von Wert sein kann. Von einem Mann, dessen literarisches Schaffen sich auf einige wenige Schriftsätze beschränkte und dessen höchste und umfangreichste schriftliche Leistung eine Dissertation über die Wissenschaft der Politik am Ende einer ereignislosen College-Karriere war, kann man nicht erwarten, dass er ein Musterbeispiel für literarische Exzellenz ist. Aber nun zu meiner Geschichte. Im Herbst 1894 genoss ich eine komfortable Praxis in einer blühenden Kreisstadt in einem der großen Staaten des Mittleren Westens. Ich sage komfortable Praxis, weil sie wenig Arbeit mit sich brachte und mir viel Zeit ließ, mich der Gesellschaft und der Politik zu widmen, für die ich immer eine starke Vorliebe empfunden hatte. Mein Vater hatte sich im Bürgerkrieg als Offizier verdient gemacht und war danach in der Politik seines Staates hoch aufgestiegen. Viele waren der Meinung, dass er, wäre er zu einem früheren Zeitpunkt in die Politik eingetreten, das höchste Amt der Nation hätte erlangen können. Es war immer mein Wunsch, seinem politischen Werdegang nachzueifern und das Ansehen seines Namens in Verbindung mit meiner starken Neigung für das öffentliche Leben versprach hinreichend Erfolg. Die Bescheidenheit verbietet es, andere Gründe zu nennen, obwohl ich bereits einen gewissen Ruf als Redner genoss und von den Politikern im ganzen Land als Anpacker und kommender Mann angesehen wurde. Ich hatte den Beruf des Rechtsanwalts angenommen, da er der Politik am nächsten stand und ein Messingschild mit dem Namen J. Edward Barrington, Attorney and Consular at Law, zierte meine Tür, obwohl ich in politischen Kreisen als Ned Barrington und als Drahtzieher bekannt war. Es bestand keine große Nachfrage nach meinen beruflichen Dienstleistungen und ich war nicht unzufrieden, dass meine gesellschaftliche und politische Popularität meinen beruflichen Ruhm bei weitem übertraf. Der Leser wird meine Lage verstehen, wenn ich zur Erläuterung sage, dass ich nicht von meinem Beruf abhängig war, da mein Vater, der während meines letzten Studienjahres starb, für einen jungen Mann mit meinen beständigen Gewohnheiten und meinem billigen Geschmack ein großes Vermögen hinterlassen hatte. Und so beginnt meine Geschichte. Ich kann ohne beleidigenden Egoismus sagen, dass ich ein recht vielversprechender junger Mann von 24 Jahren war, mit einem reinen Gewissen, einer unendlichen Verdauung und, ich sage es bescheiden, einem ordentlichen Anteil an gutem Aussehen. Ich war Mitglied der Young Men's Christian Association, Präsident eines florierenden Literaturclubs und seit einem Jahr Vorsitzender des republikanischen Exekutivausschusses unseres Bezirks. Ich war auch ein führender Geist in einer örtlichen Abstinenzgesellschaft und hatte vermutlich einen beträchtlichen Einfluss auf die besseren Elemente der Gesellschaft in der Stadt und im Landkreis. Ich hatte nie für ein Amt kandidiert, sondern war ein Arbeiter in meiner Partei, der sich damit zufrieden gab, auf seine Zeit zu warten. Ich erwähne diese uninteressanten Details deshalb so ausführlich, weil sie den Ausschlag für die Ereignisse gaben, die mein ganzes Leben veränderten und mir eine Erfahrung bescherten, die meinen Namen aller Wahrscheinlichkeit nach bei künftigen Generationen so bekannt machen wird wie den von Galilei oder Kolumbus. Der Wahlkampf von 1894 war ein besonders hitziger. Fatty Buckheit, ein berüchtigter Kneipenwirt, war von der Republikanischen Partei als Kandidat für den Kongress in unserem Bezirk nominiert worden und eine Welle der Empörung ging durch das Land. Es wurden Versammlungen abgehalten, bei denen ich mehrere Reden hielt und dieses Vorgehen der Partei wurde von allen Seiten verurteilt. Der Bezirk war mit großer Mehrheit republikanisch, aber viele lebenslange Republikaner erklärten, dass sie niemals für einen solchen Kandidaten stimmen würden. Der demokratische Konvent hatte Buck Maggie nominiert, einen abgehalfterten Kämpfer mit einem so schlechten Ruf, dass die Alternative für den Gegenkandidaten zu stimmen nicht in Frage kam. Eines Abends im September saß ich vor einem gemütlichen Feuer in meiner Bibliothek und las die Abendzeitung, als mein Bürodiener eine Gruppe von Herren ankündigte. In der Annahme, es handele sich um Mitglieder des Exekutivkomitees, die politische Lage besprechen wollten, oder um eine Gruppe von Freunden, die sich an einer Partie Whist erfreuen wollten, ließ ich sie hereinbitten. Um diesen Teil meiner Geschichte so weit wie möglich abzukürzen, stellte sich heraus, dass es sich bei diesen Herren um Mitglieder des demokratischen Komitees handelte, die mir vorschlugen, den Großteil ihrer Parteistimmen für mich abzugeben, wenn ich mich als unabhängiger Kandidat aufstellen lassen würde. Sie wiesen darauf hin, dass das respektable Element der Republikanischen Partei einen Kandidaten brauche, für den es stimmen könne. Und dass mit dieser Stimme und der Unterstützung, die ich von der Demokratischen Partei erhalten würde, meine Wahl gesichert sei. Es ist nicht notwendig, auf die Einzelheiten dieser Konferenz einzugehen. Es genügt zu sagen, dass das Interesse so groß und die Argumente so stichhaltig waren, dass ich im Interesse der Moral und der guten Regierung einwilligte, die Bewegung anzuführen. Es schien mir, als sei dies der vorläufige Beginn einer großen Karriere und als die vier Herren, es schienen wohlhabende Männer zu sein, in der Begeisterung, die durch meine Zustimmung ausgelöst wurde, mir und einander die Hände schüttelten und sich verpflichteten, die Kampagne gegen die Korruption mit jeweils $1000 zu unterstützen, konnte ich nicht anders, als ihnen einen Scheck in gleicher Höhe zu überreichen. Dieser Teil meiner Erzählung mag ermüdend zu lesen sein, aber er ist ein Teil der Geschichte und beim Erzählen einer Geschichte, wie bei der Lösung eines Problems, geht nichts über die Angabe aller Faktoren am Anfang. Die Reden, die ich gehalten habe, die Briefe, die ich erhalten habe, die mich gelobt, gewarnt und sogar bedroht haben, die Beschimpfungen, mit denen mich Mitglieder meiner eigenen Partei überschüttet haben, all das ist Teil der politischen Geschichte des Bezirks. Bis zur letzten Woche des Wahlkampfes schien es, als sei meine Wahl sicher. Einige Tage vor der Wahl wurde ich von einem Komitee von Arbeitern erwartet, das mir ein Empfehlungsschreiben des Vorsitzenden des Demokratischen Komitees überreichte, in dem es hieß, dass die Unterstützung dieser Herren für meinen Erfolg bei den Wahlen absolut unerlässlich sei. Nachdem ich den Brief gelesen hatte, wandte ich mich an die Gruppe, die stehen geblieben war, und fragte, was ich für sie tun könne. Der Anführer, ein großnasiger Holländer, nahm den Stummel einer Zigarre aus dem Mund und spritzte eine Menge Tabaksaft auf meinen Teppich, machte 2 oder 3 unbeholfene Versuche zu sprechen und platzte schließlich mit folgenden Worten heraus. »Dat is al goed, Captain. Sie wollen nicht an die Wahl ohne staan bleiben. Dat is goed. Het kost Geld, um die Meere traum zu lassen, sehen Sie? Wie geben wir die Unterstützung, ob die Salonkeepers für $10,000, was sie in den Kongress hieft, wo sie et mit einer Stimme zurückschaffen können, sehen Sie? Sie geben die $10,000, um die Abstimmung zu beeinflussen und in den Kongress zu kommen. Sie geben sie nicht und blieben zu Hause. Und nu, what is it? Und als er den Zigarrenstummel in den Mund steckte und die Arme ausbreitete, sah er aus wie ein feuriger, fetter Krug mit einem Henkel an beiden Seiten. Zu sagen, dass ich erstaunt war, drückt es nicht aus. Ich war völlig verblüfft. Das Erscheinen der Männer in meinem Haus war eine Beleidigung gewesen und als der gemeine Vorschlag gemacht wurde, war das mehr, als ich ertragen konnte. Und ohne auf die Qualität meines Englischs zu bestehen, schickte ich sie kurzerhand aus der Tür. Die Bilanz ist schnell erzählt. Die Demokraten stimmten geschlossen für ihren Kandidaten, wie es beabsichtigt war, und da ich etwa 50% der republikanischen Stimmen auf mich vereinigte, wurde zum ersten Mal in der Geschichte unseres Bezirks ein Demokrat in den Kongress gewählt. Im Nachhinein erfuhr ich, dass es das Ergebnis in keiner Weise beeinflusst hätte, wenn ich die $10,000 bezahlt hätte. Das Geld, das ich vorgestreckt hatte, wurde überhaupt nicht zur Förderung meiner Kandidatur verwendet und der ganze Plan war ein Trick, um die Republikanische Partei im Distrikt zu spalten und zu besiegen. Am Morgen nach der Wahl war ich der meistgehasste Mann im ganzen Land. Ich wurde beschimpft, lächerlich gemacht, karikiert. Lebenslange Freunde wandten sich von mir ab als einem Mann, der seine Prinzipien geopfert und sich in der vergeblichen Hoffnung verkauft hatte, einen unmäßigen politischen Ehrgeiz zu befriedigen. Einige von denen, die meine Kandidatur unterstützt hatten, schüttelten zweifelnd den Kopf und sagten, ich hätte mich irgendwo verkauft. Dies, zusammen mit der natürlichen Kränkung, die ich empfand, als Katzentatze benutzt worden zu sein und eine Niederlage erlitten zu haben, die meine erhoffte politische Karriere vorzeitig beendete, machte mir die Existenz zur Last und ich beschloss, den Schauplatz meiner Schande für immer zu verlassen. Aber wohin sollte ich gehen? Mein Name war von einem Ende des Landes bis zum anderen bekannt, sogar meine Gesichtszüge, denn in einer halbseitigen Karikatur in einer New Yorker Zeitung war ich als Katzenpfote dargestellt, die eine höchst selbstzufrieden aussehende Kastanie aus dem Feuer zog, was das Antlitz des erfolgreichen demokratischen Kandidaten offenbarte. Nach einigem bitteren Nachdenken beschloss ich, mein Vermögen in Geld umzuwandeln und ein Schiff zu kaufen, das groß und stark genug war, um mich über die Grenzen der Zivilisation hinauszutragen. Denn nur dort hatte ich das Gefühl, der Verachtung meiner Mitmenschen entkommen zu können. Meine ereignisreiche Reise, meine Entdeckung der Eisernen Republik mit ihrer bemerkenswerten Regierung und ihren industriellen Verhältnissen, mein Aufenthalt auf diesem bisher unbekannten Kontinent und das Studium seiner wunderbaren Fortschritte in der Zivilisation und den Lebenskünsten werde ich nach bestem Wissen und Gewissen in diesem Bericht schildern, der, wie ich hoffe, ebenso interessant ist, wie er wahr ist. In der Zwischenzeit sind die Einwohner von Jacksonville jederzeit an Bord meines Schiffes willkommen, wo es ihnen freisteht, die vielen interessanten Gegenstände zu besichtigen, die ich von dem Land mitgebracht habe, das jenseits der Eisbarrieren des antarktischen Kreises liegt. Sobald wie möglich nach dem katastrophalen Ende meines ersten und letzten politischen Feldzuges verwandelte ich alles, was ich besaß, in Gold und fuhr nach New York, um das schöne Schiff zu kaufen, das jetzt in diesem Hafen liegt. Etwas abgenutzt, aber immer noch stabil und seetüchtig. Ich schickte eine gute Mannschaft und einen Kapitän an Bord, der 20 Jahre seines Lebens damit verbracht hatte, als Kapitän eines Walfängers mit Eisbergen Verstecken zu spielen. Ich hatte die Absicht, eine 3-jährige Kreuzfahrt in die arktischen Regionen zu unternehmen und wahrscheinlich dort zu bleiben und den Rest meines Lebens dem Wohl dieser isolierten Menschen zu widmen, indem ich das Schiff hin und her zu einem Hafen eines zivilisierten Landes fahren würde. Nach einem Gespräch mit Kapitän Brent änderte ich jedoch meine Pläne und beschloss, nicht nach Norden, sondern nach Süden zu fahren. Der Grund dafür war, dass Kapitän Brent seine gesamte Walfangtätigkeit in südlichen Gewässern ausgeübt hatte und mit jedem Fleckchen Erde von der Magellanstraße bis Kirkjuerlands Land vertraut war, während er nichts über die arktischen Regionen wusste. Und da es mir darum ging, so weit wie möglich von den Gefilden der zivilisierten Menschen wegzukommen, stimmte ich bereitwillig zu und zeichnete die Papiere für eine 3-jährige Kreuzfahrt, die so weit nach Süden gehen sollte, wie ich es wünschte, wenn es das offene Wasser erlaubte. Am 17. Juni 1895, mit Vorräten für eine 3-jährige Kreuzfahrt, $50.000 in Goldmünzen in einem eisernen Tresor in meiner Privatkabine und einer ausgewählten Mannschaft, verließ ich den Hafen von New York. Ich verließ den New Yorker Hafen, schüttelte buchstäblich den Staub meiner Heimat von meinen Füßen und trug ein leichteres Herz als in den vergangenen Monaten. Es ist nicht nötig, die Ereignisse dieser Reise zu schildern und hervorzuheben. Es gibt Schriftsteller, zum Beispiel W. Clark Russell, deren Lebensaufgabe es ist, Seereisen zu beschreiben. Das Hauptinteresse an dieser Geschichte muss in dem liegen, was auf der Reise erreicht wurde und nicht in der Reise selbst. In meiner Kajüte mit meinen Büchern, unter einem Vordach auf dem Vorschiff mit Kapitän Brent, der für einen Seemann sehr gut informiert war, oder indem ich es mir mit den Matrosen vor dem Mast gemütlich machte, war jede Stunde eine angenehme Beschäftigung. Die Winde waren für diese Jahreszeit sehr günstig und wir näherten uns rasch den Tropen. Am 10. August überquerten wir den Äquator und ich holte ein halbes Dutzend Flaschen Wein und eine Kiste Zigarren heraus und ließ die Matrosen, allesamt smarte amerikanische Jungs, nach Achtern gehen. Etwa Ende September passierten wir das Kap und begannen zu begreifen, dass wir tatsächlich die bewohnbare Welt verließen und in eine Einsamkeit von Gewässern eintraten, deren südliche Grenzen unbekannt waren. Und hier begann unsere eigentliche Reise. In diesen wilden Gewässern unterhalb des Kaps herrscht eine Wildheit und Schwärze, von der sich diejenigen, die nur mit den Schiffskursen des Atlantiks und des Pazifiks vertraut sind, keine Vorstellung machen können. Das Meer wurde immer wilder, je weiter wir uns nach Süden bewegten, aber Kapitän Brent war ein alter Seefahrer und ich fürchtete die Schrecken der gesamten antarktischen Region nicht so sehr wie eine einzige Karikatur in einer amerikanischen Zeitung. 151 Tage, nachdem wir New York verlassen hatten, stießen wir auf Eis und einen Monat später segelten wir an den südlichen Eisbarrieren entlang, die sich wie saphirfarbene Klippen auftürmten, soweit das Auge reichte. Es war jetzt Sommer in diesen Regionen und Kapitän Brent sagte, er habe das Meer noch nie so eisfrei gesehen. Wale sprangen in alle Richtungen und tausende von Seevögeln segelten über uns hinweg oder hockten zwischen den eisigen Abgründen. Die Erhabenheit der Landschaft, die uns zu dieser Zeit umgab, lässt sich nicht beschreiben. Während wir gemächlich von Osten nach Süden segelten, befand sich zu unserer Rechten eine 50 bis 300 Fuß hohe Eiswand, die mit einer Pracht, die kein Künstler darstellen kann, die herrlichen Farben des Regenbogens wiedergab. An einigen Stellen ragten die Felsen hervor und bildeten große Grotten, in denen das größte Schiff schwimmen könnte. Am 23. Dezember erblickten wir den erhabenen Gipfel des Mount Erebus, des einzigen Vulkans, der in den antarktischen Regionen bekannt ist. Am 29. bogen wir um einen Eisvorsprung, der viele Meilen ins Meer ragte, und kamen in eine große Bucht, die von Land oder besser gesagt von Eis eingeschlossen war, wo das Wasser glatt war und die Klippen allmählich vom Ufer aus in die Höhe ragten, bis zu dem Punkt, wo das opalfarbene Eis in das trübe Grau und Braun der schroffen und kargen Felsen des Mount Erebus überging. Als ich auf dem Deck des Schiffes stand und den breiten und unregelmäßigen Eisabhang hinaufblickte, der sich von der Wasserkante bis hinauf zu den zerklüfteten Flanken des Mount Erebus erstreckte, bot sich mir einer der großartigsten Anblicke, die je ein Mensch gesehen hat. Dieser Abhang war in hunderte von Terrassen unterteilt, über die sich das Schmelzwasser in unzähligen Kaskaden ins Meer ergoss und große Bänke aus flauschigem Schaum bildete, die wie hauchdünne Eisberge gefroren und davontrieben. Als ich diese terrassenförmige Steigung vom ruhigen Meer hinauf zu den jenseitigen Höhen betrachtete, sah sie aus wie eine Marmortreppe, die zum Himmel hinaufführt, so breit und großartig in ihrer gewaltigen Ausdehnung, dass alle Stämme der Erde sie besteigen könnten. Es war ein Bild, das Milton oder Homer in ihren unsterblichen Epen von Göttern und Engeln verwendet haben könnten. Das Wasser, das über die Terrassen plätscherte und hier und da in die Tiefe stürzte, war weiß wie Milch und sah in der Ferne aus wie hauchdünne Draperien aus Spitze und Daunen, die auf der mächtigen Treppe ausgebreitet waren, wie Erzengel sie ausbreiten könnten, damit Götter darauf wandeln. Kein großartigerer Anblick wurde je von einem Seher oder Propheten in der entzückendsten Vision erblickt. Dieses Phänomen, das in diesen Eis- und Schneeregionen, in denen die Temperatur immer unter dem Gefrierpunkt liegt, so bemerkenswert ist, wurde durch die Hitze des Mount Erebus verursacht, der das Eis und den Schnee schmolz, die sich über tausende von Metern an seinen Seiten hinaufzogen. Der Vulkan befand sich in einer leichten Eruption und ich nehme an, dass die versteckten Feuer auf dieser Seite die Eiswände geschmolzen und diese große Durchgangsstraße zum Meer durch eine kontinuierliche Wasserflut abgetragen hatten. Der Aufstieg schien möglich zu sein und ich beschloss, einen Versuch zu unternehmen, den großen Kegel zu erreichen und einen Blick auf diese unbekannten Regionen zu werfen. Nach dem Weihnachtsessen, das wir an Bord einnahmen, las Kapitän Brand aus seinem Handbuch einen Gottesdienst vor, der dem Anlass angemessen war, und vielleicht mit Ausnahme von mir sehnte sich jeder auf dem Schiff an diesem Tag der allgemeinen Freude und des Frohsinns nach der Heimat und ihren Verbindungen. Die Jungen sahen ziemlich traurig aus, bis ich eine große Schüssel mit Punsch brachte, aber das brachte sie bald wieder in einen Zustand der Wärme und Fröhlichkeit. Die Burschen hatten einen schönen Abend, und als ich vorschlug, am nächsten Tag eine Gruppe zur Besteigung des Mount Erebus zu führen, meldete sich jeder freiwillig, und meine einzige Schwierigkeit bestand darin, eine Auswahl zu treffen. Ich wählte drei der hartgesottensten aus, und am nächsten Morgen, mit Gummistiefeln, die uns bis zu den Hüften reichten und so in Wollsachen eingewickelt, dass wir die Nacht unbeschadet überstehen konnten, wenn wir nur über das Eis und das Wasser kämen, ließen wir ein Boot herunter und fuhren an den schroffen Strand, wobei wir eine zusätzliche Mannschaft mitnahmen, um das Boot zurück zum Schiff zu tragen. Als wir unser Boot längsseits des Eises legten, hatten wir keine Schwierigkeiten, an Land zu gehen, denn das Wasser war ziemlich glatt und an vielen Stellen konnten wir leicht auf das Eis hinausgehen. Zu meiner Überraschung fand ich den Aufstieg weniger schwierig als erwartet. Wir suchten uns die einfachsten Wege und hielten uns so weit wie möglich vom Wasser fern und erreichten einen Nebenkegel oder Gipfel auf etwa zwei Dritteln des Weges, als die Dunkelheit oder besser gesagt das Zwielicht der antarktischen Nacht über uns hereinbrach. Die Oberfläche war recht trocken und warm und ich habe in diesen eisigen Regionen nie eine angenehmere Nacht verbracht als auf diesem hohen Gipfel des Mount Erebus. Unter einem Felsvorsprung, der uns vor dem messerscharfen Wind schützte, schliefen wir tief und fest, ohne Angst vor Mäusen oder Wanzen. In dieser Nacht wurden wir Zeugen des großartigsten Schauspiels der Aurora Australis, das je ein menschliches Auge gesehen hat. Wir befanden uns 8 oder 9.000 Fuß über dem Meer und die leuchtenden Bänder aus violettem und orangefarbenem Licht schienen von überall her zu kommen. Und als sie sich zum Zenit hin ausbreiteten und dann schirmförmig zum Horizont hin abtauchten, wurde die weiße Trostlosigkeit dieser gefrorenen Welt mit übernatürlichem Glanz erfüllt. Wir blickten hinaus auf das endlose Panorama der Felsen, Klippen und Gipfel der Gebirgsketten, die unter uns zu sein schienen. Alles war totenbleich in diesem unheimlichen Licht und wirkte wie der Geist einer toten Welt. Der Anblick war überwältigend und nach einem hastigen Überblick waren wir froh, in unsere kleine Schlucht hinunterzuklettern, aus dem unheimlichen Licht herauszukommen, unsere Pfeifen zu rauchen und die Stimmen der anderen zu hören, die uns sozusagen zu uns selbst zurückbrachten. Dieser Vulkan liegt an der Küste von Victoria Land und höchstwahrscheinlich waren wir die ersten Menschen, die jemals einen Fuß auf ihn gesetzt haben. Er liegt zwischen dem 70. und 80. südlichen Breitengrad und soweit das Auge reicht, erstreckt sich in Richtung Osten und Westen eine ununterbrochene Eiswand mit Ausnahme des treppenartigen Abhangs, den wir bestiegen hatten. Wenn ich jedoch mit Hilfe eines Glases nach Süden blickte, konnte ich deutlich ein offenes Meer erkennen, das dem im Norden sehr ähnlich war und das frei von Eis war. Ich studierte die Situation genau. Hier war die undurchdringliche Eisbarriere, die jeden Entdecker dieser südlichen Meere vor ein Rätsel gestellt hatte. Man nahm an, dass alles unterhalb dieses Breitengrades ein Kontinent aus Eis und Schnee war. Menschen waren hierher gesegelt und gegen diese Wand geschmettert worden oder hatten entsetzt den Rückweg angetreten. Aber hier im Süden war das offene Meer, das, wenn es erreicht werden konnte, dem neugierigen Seefahrer die Möglichkeit bot, zu fahren. Nur der Himmel wusste, wohin. Je mehr ich auf dieses große offene Meer blickte, desto mehr war ich überzeugt, dass es irgendwo einen Durchgang durch diese eisige Wand gab, die diese beiden Gewässer miteinander verband. Wir schafften den Abstieg ohne Zwischenfälle und ich wies Kapitän Brand an, einen sicheren Abstand zum Eis zu halten und den gesamten antarktischen Kreis zu umrunden oder eine Passage durch das Eis zu finden. Da ich von der Idee überzeugt war, dass die Erde eine Kugel ist, nahm ich an, dass diese Wasserfläche im Süden einfach ein offenes Polarmeer war, das von einer Eiswand umgeben war. Am nächsten Tag setzte ein Sturm aus Graupel und Schnee ein und wir fuhren 4 Tage lang nordwärts durch einen solchen Sturm, wie er nur in den gefrorenen Meeren um den Südpol auftreten kann. Während dieser ganzen Tage war es so dunkel, dass wir den Topmast vom Deck aus nicht sehen konnten, obwohl alle Spieren und Wanden weiß vor Eis waren. Mehrmals befanden wir uns in gefährlicher Nähe von Eisbergen, aber da wir in Luft standen, konnten wir die mächtigen Ungetüme riechen, obwohl wir sie nicht sehen konnten und uns fernhalten. Dieser Geruch eines Eisbergs, wie er von Seeleuten genannt wird, ist die eigentümliche Frische der Luft, die über einen dieser großen Eiskörper weht und meilenweit zu spüren ist. Das Schiff war von der Ankerwinde bis zum Steuerrad überflutet und obwohl wir kaum mehr Segeltuch mitnehmen konnten, als für die Steuerfahrt nötig gewesen wäre, zogen die Speigatten in Lee die meiste Zeit durch die zischende Sohle und jeder Mann an Deck musste sich an der Takelage festzurren, um nicht über Bord gespült zu werden. An Kochen war nicht zu denken und 4 Tage lang gab es kein Feuer in der Kombüse des Kochs. Unsere Ernährung bestand in dieser Zeit aus Seegebäck und Konserven mit einem gelegentlichen Schluck Rum, um die Wärme aufrechtzuerhalten. Es war eine furchtbare Zeit, und obwohl wir auf unserer Reise schon viel schweres Wetter erlebt hatten, hatten wir nichts Vergleichbares erlebt. In der Tat. Kapitän Brand sagte hinterher, dass er in all den 20 Jahren, die er in diesen Gewässern unterwegs war, noch nie einen so schrecklichen Sturm erlebt hatte. Nur die Unerschütterlichkeit unseres Schiffes und die Geschicklichkeit und Erfahrung unseres Kapitäns bewahrten uns vor dem Untergang. Vielleicht ist es auch nicht respektlos oder anmaßend von mir zu glauben, dass eine übergeordnete Vorsehung uns durch diese eisbedeckte und sturmgepeitschte See geführt hat, damit die großen Ziele unserer Reise erreicht werden konnten. Als der furchtbare Sturm nachließ und sich die Atmosphäre aufklärte, sodass wir wieder um uns herum sehen konnten, waren die hochaufragenden Eisbarrieren nirgends zu sehen. Wie weit wir nach Norden vorgedrungen waren, konnten wir nicht sagen, denn wir hatten die Orientierung völlig verloren. Wir fuhren wieder nach Süden, bis wir die Eiswand entdeckten, an der wir vor dem Sturm entlang gefahren waren, und setzten unseren Kurs parallel zu ihr fort, in der Hoffnung, einen Durchgang zu finden, falls es so etwas gab. 14 Tage danach, in denen wir allen möglichen Wetterlagen ausgesetzt waren, denn es vergehen nie viele Tage auf diesen Meeren, ohne dass aus irgendeiner Richtung ein wildes Wind- und Schneegestöber aufkommt, rief mich Kapitän Brent aus meiner Kabine herauf und reichte mir sein Glas, um meine Aufmerksamkeit auf eine Öffnung in der Eiswand vor uns zu lenken. 2 kristallene Felsvorsprünge ragten zu beiden Seiten ins Wasser und dazwischen befand sich eine schmale, aber gut definierte und offene Meerenge. Wir konnten nicht hindurchsehen, da sie gewunden war, aber nachdem wir sie einige Zeit beobachtet hatten, konnten wir an dem losen Eis, das um die Mündung herum schwamm, erkennen, dass eine Strömung in sie eindrang. Ich gab sofort die Anweisung, das Schiff in diese Meerenge zu lenken. Vergeblich mahnte Kapitän Brent und erklärte, dass wir verloren wären, wenn wir an dieser engen Stelle auf ein Packeis stießen oder von einem Sturm eingeholt würden. »Der Wind ist günstig«, sagte er. »Aber wenn wir auf ein Packeis stoßen, das die Durchfahrt blockiert, was wahrscheinlich der Fall sein wird, können wir das Schiff ohne mehr Seeraum nicht wieder hinaussteuern.« Es war die erste ernsthafte Meinungsverschiedenheit, die wir seit Beginn unserer Reise hatten, und ich konnte nicht umhin, ihm als Steuermann, der die Verantwortung für die Sicherheit des Schiffes und das Leben der Mannschaft trägt, Recht zu geben. Ich bat ihn jedoch, so nah wie möglich an die Mündung dieser Meerenge heranzufahren, damit wir sie genauer untersuchen könnten. Und wir gingen einen Kompromiss ein und legten den Rumpf des Schiffes in Richtung der Öffnung, in der Absicht, das Ufer anzulaufen und zu kratzen, da der Wind schwach und die See verhältnismäßig ruhig war. Und hier schien die Vorsehung mein scheinbar wildes Vorhaben zu fördern. Denn als er das Schiff bis auf wenige 100 Fuß an die Öffnung herangeführt hatte und das Ruder zu senken befahl, um es zu wenden, ließ der Wind plötzlich nach, so dass die Ruderlage nicht mehr ausreichte, um den Schiffsrumpf zu wenden, und wir trieben hilflos der Gnade der Wogen entgegen. Sofort geriet alles in Aufruhr, denn ein Schiff an einer Küste ohne Wind ist in einem ebenso gefährlichen Zustand wie ein Dampfer mit einem gebrochenen Rad. Der Buganker wurde schnell gelichtet und das Blei ausgeworfen, aber es gab keinen Grund, so dass das Auswerfen des Ankers sinnlos gewesen wäre. Die Strömung hatte uns nun erfasst und es blieb uns nichts anderes übrig, als geradewegs in die Öffnung hineinzufahren oder an den eisigen Felsvorsprüngen zu zerschellen, die sich wie Skylla und Charybdis zu beiden Seiten abzeichneten. Mein Herz hüpfte, als wir zwischen den hochaufragenden Eiswänden hindurchfuhren, und ich verspürte einen Nervenkitzel, wie ihn Kolumbus erlebt haben musste, als sich die lange gesuchten Antillen vor seinen erwartungsvollen Augen auftaten. Die Befürchtungen von Kapitän Brent erwiesen sich als unbegründet. Die Passage war offen. Und obwohl es eine beträchtliche Menge Treibeis gab, trieb die Strömung es in dieselbe Richtung und wir hatten keine Schwierigkeiten, hindurchzusegeln. In der Tat war es für uns unmöglich, etwas anderes zu tun, als hindurchzufahren, denn nachdem wir die Meerenge erreicht hatten, war die Strömung wie ein mächtiger, schneller fließender Fluss, und wenn es einen guten Wind gegeben hätte, um zurückzufahren, hätte ein halber Sturm blasen müssen, um uns gegen eine solche Flut zu treiben, wie sie hier herrschte. Ich war überzeugt, dass es sich um eine dauerhafte Meerenge handelte und nicht nur um eine zufällige Unterbrechung der großen Barrieren. Die gleichmäßige Klette der Seiten zeigte die Auswirkungen einer kontinuierlichen Strömung und die Abnutzung großer Eismassen, die von ihr mitgerissen wurden. Ich sage, dass ich damals überzeugt war, aber als wir bei unserer Rückkehr feststellten, dass sich die Durchfahrt in jeder Hinsicht praktisch in demselben Zustand befand wie bei der ersten Durchfahrt, gab es definitiv keinen Raum für Zweifel. Ich will nicht behaupten, dass diese Meerenge immer offen ist, aber ich behaupte, dass es sich um einen permanenten Kanal handelt, durch den eine starke Strömung fließt, und ich bin sicher, dass es unter diesen Eisbarrieren ein Rückgrat aus festem Boden gibt, durch das diese Passage schneidet und das so permanent und klar definiert ist wie die Meerengen von Magellan oder Gibraltar. Ich habe eine Theorie, aber da sie in trockenen Schlussfolgerungen der wissenschaftlichen Beweisführung dargelegt werden muss, werde ich sie nicht in diese Erzählung einbringen. Ich habe jedoch die Absicht, so bald wie möglich ein ausführliches Werk zu verfassen, von dem ich überzeugt bin, dass es eine wertvolle Ergänzung der wissenschaftlichen Literatur sein wird. Es ist wahrscheinlich, dass diese Passage manchmal durch Packeis verschlossen ist und dass der Eingang mit großen Massen von Treibeis verstopft ist, während der Kanal dahinter noch offen sein kann. Da die Strömung immer von Norden her kommt, ist es leicht vorstellbar, dass ein großer Eisberg, der sich in der Nähe befindet, hineingezogen wird. Wäre er groß genug, um die Durchfahrt auszufüllen, wie es bei vielen der Fall ist, würde er dort festsitzen, bis er von den Wellen zermalmt und zerbrochen wird, wodurch die Meerenge verdeckt wird und der Anschein einer festen Eiswand entsteht. Außerdem sind die Seeleute in diesen wilden Meereswüsten sehr vorsichtig und kommen selten nahe genug an die Barrieren heran, um diese Passage zu entdecken, selbst wenn sie offen wäre. Wie tief sie ist, konnten wir nicht feststellen, denn obwohl wir alle Bleileinen an Bord des Schiffes miteinander verbunden hatten, gelang es uns nicht, irgendwo einen Grund zu finden. Wegen der gewaltigen Strömung, die das Schiff mitriss, war das Logbuch wertlos. Aber aus genauer Beobachtung, sowohl beim Hin- als auch beim Rückweg, schätzt Kapitän Brandt die Länge der Passage auf etwa 25 Meilen. Auf der anderen Seite zeigten die Eiswände und das Meer praktisch die gleichen Merkmale wie auf dieser Seite. Die glänzenden Klippen liefen, soweit das Auge sehen konnte, auf beiden Seiten weg, während der schwarze Ozean mit großen Wellen wogte, die mit ununterbrochenem Donner gegen die Barrieren brachen oder ihre Gischt hoch oben auf die großen feierlichen Eisberge warfen, die in stiller Majestät schwammen. Zu gewaltig, um von Neptun in den wildesten Anstrengungen seines Zorns erschüttert zu werden. Die Sonne, die seit geraumer Zeit nur wenig über dem Horizont stand, verschwand bald nach dem Erreichen der offenen See jenseits der Barrieren vollständig. Aber wenn die Luft nicht mit Schneeregen oder Schnee gefüllt war, war es nie wirklich dunkel. Auch das Polarlicht erhellte das Meer häufig mit seinem seltsamen Schein, so dass es uns leicht fiel, die gefrorene Küste im Auge zu behalten. Mein Ziel war es nun, dieses Polarmeer zu umrunden. Wir segelten ostwärts entlang der Südseite der Barrieren, bis wir wieder in Sichtweite des Mount Erebus weit im Nordwesten kamen. Dann steuerten wir das Schiff genau nach Süden und bald versanken die eisbedeckte Küste und der Berg unter dem schwarzen Horizont des Antarktischen Meeres. Meine Vorstellung war damals, dass wir uns in einem offenen Polarmeer befanden, das rundum mit Eis bedeckt war, und wir dachten, wir könnten direkt hinübersegeln, bis wir die Barrieren auf der gegenüberliegenden Seite erreichten, um so etwas über die Ausdehnung des Meeres zu erfahren. Kurz nachdem wir die Eisbarrieren durchquert hatten, wurde die Nadel unberechenbar. Sie wurde von Tag zu Tag mehr ausgelenkt, bis sie sich ganz umkehrte. Das Wetter war gut und wir erkannten dies an den Sternbildern, sonst wären wir zweifellos von unserem Kurs abgekommen und hätten das Schiff gedreht, um dem Kompass zu folgen. Wochenlang, nachdem wir die Barrington Strait durchquert hatten, wie ich sie egoistischerweise getauft habe, gab es Stürme, Schnee und Eis. Und der schwarze Ozean, durch den wir pflügten, unterschied sich in keiner Weise von dem, der sich von Kap Horn bis nach Victoria Land erstreckt. Außer dass wir weniger Eis bemerkten und keinen so schweren Stürmen begegneten, wie wir sie auf dieser Seite erlebten, sowohl auf der Hin- als auch auf der Rückfahrt. Ich will den Leser nicht mit den Einzelheiten unserer langen Reise in diesem bisher unbekannten Ozean ermüden. Mit der Zeit kam die Sonne wieder zum Vorschein und als wir uns nach Süden bewegten, wurde das Meer eisfrei und die Kälte milderte sich, wie es auf der Reise von den Polen zum Äquator der Fall ist. Vergeblich suchten wir nach den Eisbarrieren, von denen wir annahmen, dass sie uns umgaben. Nur das schwarze, offene Meer erstreckte sich und wir hielten unseren Kurs. Es gab keine aufregenden Zwischenfälle und 4 Monate, nachdem wir die Barrieren passiert hatten, segelten wir auf offener See aus der Eis- und Schneeregion heraus, wobei das Wetter immer wärmer wurde. 2 Monate später stießen wir auf Treibholz und wenig später tauchten Seevögel auf, die von Tag zu Tag zahlreicher wurden. Sie tauchten zuerst auf der Steuerbordseite auf und da ihre Zahl von Tag zu Tag zunahm, darunter einige, die eindeutig Landvögel waren, äußerte ich gegenüber Kapitän Brandt die Meinung, dass wir parallel zu einer Küste segelten und schlug vor, den Kurs des Schiffes zu ändern, um diese Küste zu erreichen. Dies wurde getan und die Anzeichen für Land, wie Seegras und Treibholz, wurden jeden Tag deutlicher. Mein Interesse und meine Aufregung wurden so groß, dass ich im Wachzustand keinen Augenblick still sein und nur wenig schlafen konnte. In fiebriger Unruhe lief ich Stunde um Stunde auf dem Deck umher und suchte den Horizont nach Land ab. Eine völlig nutzlose Energieverschwendung, denn im Ausguck war ein Mann stationiert, der das Land natürlich lange vor der Sichtbarkeit vom Deck aus sehen würde. Das Wetter war gut und wir näherten uns offensichtlich irgendeinem Land. Am 20. Juli, als die Nacht hereinbrach, war am Horizont vor dem Steuerbordbug eine Art von Beleuchtung zu sehen und das Schiff war darauf ausgerichtet. Meine Aufregung war so groß, dass ich zum Abendessen nicht in meine Kabine ging. Die Beleuchtung wurde immer schwächer und um 10 Uhr sagte der Ausguck am Masttop, er könne etwas erkennen, das wie elektrisches Licht aussah. Das ließ meine Hoffnungen sinken. Ich war begeistert von der Vorstellung, mich einem unbekannten Land in einem unbekannten Ozean zu nähern, und nun schien es, als ob wir auf irgendeine Weise in die ausgetretenen Pfade der Welt zurückgekehrt waren und uns einer modernen Stadt näherten. Kapitän Brandt war der Meinung, dass es sich um eine der Städte an der Westküste Südamerikas handelte, obwohl es unmöglich war zu verstehen, wie wir dorthin gelangt waren, da wir seit dem Verlassen der Polarregionen am Himmel nach Süden gesegelt waren. Nach kurzer Zeit war von Deck aus deutlich zu erkennen, dass wir uns einer großen, elektrisch beleuchteten Stadt näherten. Als wir uns dem Land näherten, wurde die Leine ständig angehoben und nachdem er so nah wie möglich herangefahren war, warf der Kapitän den Anker und wartete das Tageslicht ab, bevor er versuchte, in den Hafen einzulaufen. Sobald das Schiff festgemacht war und alles an Bord ruhig wurde, war ich von der seltsamen Stille der Stadt, die vor uns lag, beeindruckt. Obwohl es sich offensichtlich um eine große und moderne Stadt handelte, wenn man nach der brillanten Beleuchtung urteilen kann, fehlte jegliches Getöse und Gerumpel, das die moderne amerikanische und europäische Stadt kennzeichnet. Obwohl wir uns nur wenige Meilen entfernt befanden, hörten wir keinerlei Geräusche und die Stille war seltsam und unheimlich, als ob es sich um eine strahlend beleuchtete Stadt der Toten handelte. Am nächsten Morgen wurde ich durch das Knarren der Winde und das Klappern des Seils geweckt, als der Anker eingeholt und eilig angezogen wurde. Ich ging an Deck, wo sich der Kapitän und die Mannschaft über das kleine Boot unterhielten, das aus dem Hafen kam. Noch während wir hinsahen, kam ein höchst bemerkenswertes Boot mit mindestens 50 Meilen in der Stunde auf uns zugerast. Als es auf uns zukam, konnten wir nur eine große Schaumwolke und darüber ein überdachtes Deck sehen, das einem Fährschiff oder einem Ausflugsschiff ähnelte. Als es längsseits kam, konnten wir sehen, dass das Schiff, wenn man so etwas als Schiff bezeichnen kann, aus einem langen, zigarrenförmigen Rumpf bestand, der nach dem Vorbild der amerikanischen Walfänger untergetaucht war und dessen Aufbauten auf Stützen ruhten. An jedem Ende dieses zylindrischen Rumpfes befanden sich große, kegelförmige Schrauben, die etwas größer waren als der Rumpf selbst. Und diese waren es, die die Schaumwolken in die Höhe trieben, während sie durch das Wasser sprangen und das seltsam aussehende Boot schoben und zogen. Ein uniformierter Lotse wurde an Bord geholt und den Männern am Bug wurde eine Schlepptrosse zugeworfen. Der Lotse salutierte und sprach perfektes Englisch, wenn auch mit einem merkwürdigen Akzent, und fragte, um welches Schiff es sich handele. Als er erfuhr, dass es sich um die Wanderer aus New York, Vereinigte Staaten von Amerika, handelte, klappte ihm die Kinnlade herunter, er riss die Augen auf und wirkte insgesamt so irritiert, als hätte man ihm gesagt, es sei der fliegende Holländer. »Welches Land ist das?« fragte Kapitän Brandt seinerseits. »Die Eiserne Republik, Sir«, antwortete der Lotse, salutierte erneut und trat ans Steuerrad heran. Auf unsere weitere Frage hin erklärte er höflich, dass er ein diensthabender Offizier sei, dass es gegen die Vorschriften verstoße, Gespräche zu führen, die sich nicht auf das Schiff bezögen, und bat uns, unsere Neugier zu zügeln, bis wir an Land seien, wo man uns alle gewünschten Informationen geben würde. Da es für uns nichts anderes zu tun gab, wandte Kapitän Brandt seine Aufmerksamkeit dem Senken und Einrollen der Segel zu, die gehisst worden waren, und als alles festgemacht war, lagen wir längsseits des Piers. Kaum hatten wir angelegt, kam auch schon ein anderer Offizier an Bord, der ebenso wie der Lotse verblüfft zu sein schien, als er erfuhr, dass das Schiff aus den Vereinigten Staaten von Amerika stammte. Nachdem er die Schiffspapiere geprüft hatte, wandte er sich an Kapitän Brandt und teilte ihm mit, dass die Umstände unserer Ankunft seiner Erfahrung nach so ungewöhnlich und beispiellos seien, dass er sich genötigt sähe, ihn in das Büro des Schifffahrtdirektors zu führen. Daraufhin stellte der Kapitän mich als Eigentümer und zuständigen Ansprechpartner vor und der Offizier bat mich höflich, ihn zu begleiten. »Herr«, sagte ich, als wir durch die neugierige Menge gingen, die sich am Kai versammelt hatte, »würden Sie so freundlich sein, mir zu sagen, welches Land dies ist und in welchem Teil der Welt es liegt?« »Dies«, antwortete er, »ist die Eiserne Republik, und der Kontinent, auf dem Sie stehen, liegt ungefähr so weit vom Eismeer entfernt wie Ihr eigener Kontinent Amerika in der entgegengesetzten Richtung.« In diesem Moment, als er den Rand der Menge erreicht hatte, gab er ein Zeichen, woraufhin sich ein Mann mit einem pferdelosen Gefährt näherte, abstieg, salutierte und die Tür seines Wagens öffnete. Ich verzichtete darauf, einen Offizier weiter zu befragen, von dessen Macht und Autorität ich nicht die geringste Ahnung hatte und dessen äußerste Höflichkeit mir eine Unverschämtheit verbot. Ich nahm meinen Platz in der Kutsche ein und ließ mich auf breiten, glatten Straßen durch das Herz der Stadt kutschieren. Ich habe bemerkt, dass obwohl wir einige Stunden außerhalb des Hafens und in Sichtweite der Stadt lagen, bevor wir sie betraten, wir nichts von dem Getöse und Rumpeln hörten, das für Städte dieser scheinbaren Größe charakteristisch für uns ist. Der Grund dafür war nun klar. Vor allem waren die Straßen so glatt wie ein Tennisplatz und es gab nichts, was Lärm verursachte. Kein einziges Pferd war zu sehen und die Sauberkeit der Straßen auf dem Boden machte deutlich, dass sie nicht für Pferde und Wagen bestimmt waren. Auf allen Seiten standen pferdelose Fahrzeuge aller Art, von den leichtesten Fahrrädern bis hin zu großen überdachten Lieferwagen, alle gummibereift, die schnell und geräuschlos hin und her fuhren. Ich hatte gerade genug Zeit, die erwähnten Dinge zu notieren und die seltsamen und malerischen Kostüme der Damen und Herren zu bemerken, die sich auf der Straße befanden, als mein Wagenführer vor einem großen, massiven Steingebäude anhielt, das sich über einen ganzen Häuserblock erstreckte. Er stieg aus dem Kutschwagen aus, half mir beim Aussteigen und führte mich in einen großen, gut beleuchteten Empfangsraum im vorderen Teil des Gebäudes. Als wir uns näherten, bemerkte ich, dass vom Turm auf dem Dach eine blaue Fahne mit einem weißen Stern wehte, und ich vermutete, dass die beiden Beamten, mit denen ich in Kontakt gekommen war, und das Gebäude, das wir soeben betreten hatten, in irgendeiner Weise dieselbe Regierungsabteilung repräsentierten. Mein Begleiter führte mich zu einem der bequemen Sitze, mit denen der Raum ausgestattet war, und entschuldigte sich mit der Bemerkung, dass der Herr, der mich am Boot getroffen hatte, in wenigen Minuten bei mir sein würde, und zog sich zurück. Kaum war er durch die Tür verschwunden, als die Person, die vermutlich mit ihrer eigenen Kutsche hinter uns hergeritten war, erschien. Er lächelte freundlich und äußerte die Hoffnung, dass ich mich nicht über die kleinen Konventionen ärgern würde, denen ich unterworfen sei, und sagte, dass meine Ankunft so außergewöhnlich sei und so sehr von allen anderen Einreisen abweiche, seit er mit der Marine verbunden sei, dass er keine andere Möglichkeit habe, als mich an den Leiter der Abteilung zu verweisen. Ich versicherte ihm, dass ich für seine zuvorkommende Aufmerksamkeit verpflichtet sei und dass ich ein Fremder wäre und durch die außergewöhnlichen Umstände, in denen ich mich befand, benommen sei. Ich war in einem Zustand, in dem ich unbedingt Führung und Anleitung brauchte. Er bat mich, mich in keiner Weise zurückhalten zu lassen und erklärte, dass ich an den Leiter des Schifffahrtsamtes verwiesen werde, weil er nicht wisse, wie er mich in das Schiffsregister eintragen solle. Er öffnete eine Tür und führte mich ohne Umschweife in die Gegenwart eines Herrn, den er als Director of Navigation and Chief of the Department of the Marine vorstellte. Dieser Offizier erhob sich trotz seiner offensichtlich hohen Position, verbeugte sich herzlich lächelnd und bat uns beide, Platz zu nehmen. In wenigen Worten erläuterte der Untergebene seinem Vorgesetzten die Umstände meiner Ankunft und bat um Anweisungen in bestimmten Angelegenheiten, die die Registrierung meines Schiffes betrafen. Diese wurden erteilt, und dann erhob sich der hohe Beamte mit seltenem Feingefühl und Taktgefühl, ergriff meine Hand und hieß mich in der Eisernen Republik willkommen. Er sagte, dass es zwar an den Assoziationen fehle, die mein Heimatland angenehm machen müssten, dass es aber Vorzüge und Anziehungskräfte besitze, die seiner Meinung nach, nach dem, was er erfahren konnte, in Amerika nicht zu finden seien. Ich dankte ihm für seine herzliche Begrüßung und versicherte ihm, dass einige Assoziationen mit meinem Heimatland zwar angenehm, andere aber sehr unangenehm gewesen seien und dass ich im Großen und Ganzen froh sei, meinen Weg in die Eiserne Republik gefunden zu haben, was immer und wo immer sie auch sein möge. Nachdem er sich nach den Einzelheiten meiner Reise erkundigt hatte, an denen er großes Interesse zeigte, bemerkte der Direktor, dass das Erstaunen seiner Landsleute über meine Ankunft natürlich viel geringer sein würde als das meine, da sie mein Land sehr gut kennen würden. Es sei seit der Besiedlung seines Landes bekannt, dass der amerikanische Kontinent existiere. Es sei sogar der Versuch einer Schiffsladung von Auswanderern gewesen, nach Amerika zu gelangen, der zur Entdeckung des Kontinents geführt habe, auf dem die prächtige Staatsstruktur, bekannt als die Eiserne Republik, errichtet worden sei. Das war im Jahr 1698, und von heftigen Stürmen nach Süden getrieben, fanden sich die Kolonisten nach vielen Monaten des Kampfes mit Sturm und Eis an den unwirtlichen Küsten einer neuen Welt wieder. Viele Jahre lang nach der ersten Besiedlung gingen die Kolonisten davon aus, dass sie sich auf einem Teil des amerikanischen Kontinents befanden. Doch mit der Entwicklung des Landes, der Zunahme des Wissens und den Forschungen der Seefahrer stellte sich heraus, dass sie sowohl Entdecker als auch Kolonisatoren gewesen waren. Sie wussten alles, was in Europa über den amerikanischen Kontinent bekannt war, bis zu dem Zeitpunkt, an dem sie vom Gleichgewicht der zivilisierten Welt abgeschnitten wurden, und innerhalb der letzten 50 Jahre waren zwei weitere amerikanische Schiffe an ihre Küste getrieben. Als ich ihm erzählte, wie viele Menschenleben verloren und wie viele Schätze von Amerika und anderen Nationen bei der Erforschung der Arktis vergeudet worden waren und meine Verwunderung darüber zum Ausdruck brachte, dass ein Volk, das in den Künsten der Zivilisation so weit fortgeschritten war, wie es seine Nation zu sein schien, keine Versuche unternahm, mit anderen Teilen der Welt in Verbindung zu treten, sondern jahrhundertelang isoliert blieb, lächelte er freundlich und sagte, er könne meine Gefühle verstehen. Zunächst erklärte er, dass die Eiserne Republik selbst in den Tagen, als der Handel gefördert wurde, nie in nennenswertem Umfang im Seehandel tätig gewesen sei, da es keine anderen großen Seevölker gab, mit denen man Handel treiben konnte, und folglich auch nicht die Leidenschaft für Reisen und Entdeckungen, die bei einem Seevolk vorhanden ist. Dennoch wurden einige Versuche unternommen, die Barrieren zu überwinden, und da Schiffe weggefahren und nie zurückgekehrt waren, nahm man damals an, dass einige von ihnen bei dem Versuch erfolgreich gewesen sein könnten. Seit der Gründung der Großen Republik seien jedoch keine Anstrengungen in diese Richtung unternommen worden, weil es nicht genügend privates Kapital gäbe, um solche Unternehmungen zu unternehmen, und weil die Regierung, ausgehend von ihrem Wissen über die Außenwelt, keinen engeren Verkehr mit den älteren Völkern wünsche, da er ihnen möglicherweise nichts nützen und viel Schaden anrichten könne. Er räumte ein, dass dies eine Art von nationalem Egoismus sei. Aber Egoismus, sagte er mit einem Lächeln, ist menschlich und eine Sache, die wir mit allen Völkern in Vergangenheit und Gegenwart gemeinsam haben. Dann erzählte er mir, dass ein Kapitän Morris während des großen Bürgerkrieges mit einem Schiff und einer Mannschaft ihr Land erreicht hatte und dass einige Jahre zuvor ein alter amerikanischer Walfänger an ihre Küste gekommen war. Der Walfänger blieb ein Jahr lang bei ihnen und verließ sie dann mit der Absicht, nach Amerika zurückzukehren, und wurde nie wieder gesehen. Kapitän Morris, so teilte er mir mit, befand sich damals im Lande und leitete als sehr fähiger Mann die staatliche Marineschule. Auch die meisten Mitglieder seiner Mannschaft lebten noch und waren in verschiedenen Teilen des Landes niedergelassen. Nach einer Stunde angenehmer Unterhaltung drückte der freundliche Direktor auf einen Knopf und sagte, es sei sehr wahrscheinlich, dass die Presse die Einzelheiten meiner Ankunft weitergegeben habe. Er sprach in einen Glockensender direkt über seinem Tisch und rief, aktuelle Nachrichten. Dann schob er seinen Stuhl zurück, um zuzuhören. Gleich darauf meldete sich eine satte, kräftige und deutliche Stimme über den Sender zurück. Aktuelle Nachrichten. 8 bis 10 Uhr. Präsident Wilkes und sein Gefolge sind heute Morgen um 8.20 Uhr mit dem Expresszug angekommen und haben die 760 Meilen von der Hauptstadt nach Korinthus in 4 Stunden und 10 Minuten zurückgelegt. Der Präsident kommt heute Abend herunter, um an der feierlichen Eröffnung des neuen Tempels teilzunehmen. Alles ist perfekt vorbereitet, und wenn heute Abend die Lichter angezündet werden, werden die Menschen keinen Grund haben, das für den Bau ausgegebene Geld zu bereuen. Er wird 5000 Menschen Platz bieten und die Architekten, die Herren Horn und Jamison, beanspruchen für ihn die perfektesten akustischen Eigenschaften aller Auditorien in der Republik, mit Ausnahme vielleicht des Amphitheaters in der Hauptstadt. Bei gestrigen Tests konnte ein Flüstern auf der Bühne mit perfekter Klarheit auf der dritten Galerie gehört werden. Das große Harmonium wurde mit einem weiteren Glockengeläut ausgestattet, nachdem das erste von Professor Hallam wegen Klangmängeln abgelehnt worden war. The Winter King, Churchills letztes Meisterwerk, wird heute Abend zum ersten Mal aufgeführt. Professor Hallam hat es als einen der größten Triumphe der Musikkunst bezeichnet. Da die Nachfrage nach Plätzen sehr groß sein wird, wird der Einlass nach Verlosungen erfolgen, die pünktlich um 12.30 Uhr beginnen. Keine Änderung des Programms wie angegeben. Senator Cromwell aus der Provinz Urbana erlitt heute Morgen um 6 Uhr einen Lähmungsanfall, als er auf seinem Feld pflügte, und hat das Bewusstsein noch nicht wiedererlangt. Dies ist sein zweiter Anfall und die Ärzte befürchten, dass er tödlich enden könnte. Senator Cromwell ist im vierten Jahr seines Amtes als Repräsentant der großen Provinz Urbana und hat sich durch seine bescheidene Würde und Nützlichkeit zu einem der beliebtesten Senatoren gemacht, die dieses Amt je begleitet haben. Er war der Erfinder der Cromwell-Ecke und der Erste, der das Enthornen von Rindern einführte. Aus Börsenberichten geht hervor, dass gestern 27 Millionen Dayums storniert wurden. Dieses große Geschäftsvolumen wurde durch das herannahende kühle Wetter verursacht, das eine große Menge an Kohle abrief. Der Kartoffelanbau läuft nicht gut und das Büro für Lebensmittelbedarf hat angeordnet, die Kartoffeln um 20% zu reduzieren, um den Verbrauch zu fördern und Verluste zu vermeiden. Die Sensation des Tages ist die Ankunft eines weiteren Schiffes aus Amerika im Hafen von Korinthus. Es wurde heute Morgen gegen 8 Uhr eingelaufen und ist ein typisches amerikanisches Schiff von 250 Tonnen, mit Kapitän Brent als Meister und einer achtköpfigen Besatzung. Das Schiff ist im Besitz von J. Edward Barrington aus den Vereinigten Staaten und segelte vor etwa 7 Monaten durch die Barrieren. Herr Barrington befindet sich derzeit in einer Besprechung mit dem Schifffahrtsdirektor und es ist nicht bekannt, wie seine Pläne für die Zukunft aussehen. Eine große Menschenmenge hat sich bereits am Pier versammelt und Professor Morris, der bekannte amerikanische Autor und Präsident des Naval College, wird mit dem 12 Uhr Express aus der Hauptstadt eintreffen, um seinen Landsmann zu begrüßen. Extra Zusammenfassung um 12 Uhr. Die Stimme verstummte. Der Direktor drückte erneut auf den Knopf und wandte sich an mich. Ich habe nicht alles oder auch nur die Hälfte von dem wiedergegeben, was uns als aktuelle Nachrichten erreichte, sondern nur eine kleine Auswahl. Ich erkundigte mich, ob diese Nachrichten über das Telefon aus einer Tageszeitung vorgelesen würden, und der Direktor antwortete, es sei die Zeitung selbst oder das, was ihr entsprach. Wollen Sie damit sagen, fragte ich erstaunt, dass alle Leute die Nachrichten so bekommen, wie wir sie gerade gehört haben? Ich will damit sagen, antwortete der Direktor, dass mehrere Millionen Menschen dieselbe Stimme gehört haben oder die Möglichkeit hatten, dieselbe Nachricht zu hören, die wir gerade gehört haben. Und es wird keine Zeitung gedruckt? Fragte ich, kaum fähig, die Idee eines solchen Nachrichtendienstes zu begreifen. Nein, nur das, was hier gedruckt wird, und deutete auf eine kleine Maschine, die ich auf dem Tisch ticken gesehen habe. Jedes Wort, das Sie gehört haben, wird dort in gedruckter Form wiedergegeben und kann zum späteren Lesen aufbewahrt oder nach Belieben vernichtet werden. Ich trat an den Tisch heran und schaute nach, konnte aber nichts von den kabbalistischen Zeichen auf dem Papier vor mir erkennen. Wie kommt es, erkundigte ich mich, dass Sie die englische Sprache sprechen und nicht die römischen Schriftzeichen verwenden, wie es andere englischsprachige Menschen tun? Wir haben die gleichen Buchstaben verwendet, antwortete der Direktor, bis zur Entdeckung der Lautzeichen. Die meisten unserer Bücher sind auf die alte Weise gedruckt, nur die neueste Literatur wird mit den Lautbuchstaben gedruckt. Was ist ein Lautzeichen? Fragte ich. Vielleicht kann ich Ihnen das nicht verständlich machen, sagte der Direktor, wenn Sie mit der Entwicklung und dem Fortschritt des Wissens über den Schall nicht vertraut sind. Ich sagte ihm, dass wir die Natur des Schalls als atmosphärische Schwingungen sehr gut verstehen und erwähnte zur Veranschaulichung das Telefon und den Phonographen, die allgemein verwendet werden. Nun gut, sagte er, es ist ganz einfach. Die Schwingungen werden an die Maschine weitergegeben und die Maschine wandelt sie in Zeichen um. Man kann einen Ton 1.000.000 Mal wiederholen und er wird jedes Mal das gleiche Zeichen ergeben. Es ist ein echtes phonetisches System und die eigene Schrift der Natur. Ich war erstaunt über eine Zivilisation, die der unseren offensichtlich so weit voraus war. Ich hatte die Umstände vergessen, von denen ich umgeben war, und wollte mich weiter erkundigen, aber der freundliche Amtsträger entschuldigte sich und sagte, dass ihn seine Pflichten zu diesem Zeitpunkt des weiteren Vergnügens meiner Gesellschaft berauben würden, dass er aber hoffe, mich bald wieder zu treffen, außerhalb der Geschäftszeiten und in geselliger Runde. In der Zwischenzeit würde ich die Aufmerksamkeit der Regierung erhalten. Er drückte einen weiteren Knopf und teilte mir mit, dass ein Wagen bereitstehe, um mich zu meinem Schiff zurückzubringen, wo ich wahrscheinlich in einigen Stunden von meinem verehrten Landmann und anderen Vertretern der Regierung aufgesucht werden würde. Ich ergriff seine ausgestreckte Hand und bedankte mich herzlich für seine Freundlichkeit und kehrte zum Kai zurück. Als ich mich in Begleitung desselben Offiziers näherte, der mich vom Schiff abgeholt hatte, wich die neugierige Menge respektvoll zurück und ich ging an Bord. Obwohl unsere Lage so beschaffen war, dass jede Regung außer Erstaunen unterdrückt wurde, fand ich Kapitän Brand in einem ungeheuren Zustand des Ärgers vor, und der Steward beschrieb das heidnische Land, in das wir getrieben waren, in einem Redeschwall von Profanität, der geradezu eloquent war. Als ich die Ursache erfuhr, stellte ich fest, dass der letztgenannte Würdenträger in der Stadt gewesen war, um frisches Fleisch und Gemüse zu kaufen, was die Männer nach ihrer langen Reise dringend benötigten. Es schien jedoch, dass weder Gold noch Silber als Zahlungsmittel akzeptiert wurden. Und so war das Abendessen mit frischen Lebensmitteln, auf das sich alle so sehr gefreut hatten, nicht in Sicht. Wir wurden jedoch bald durch das Auftauchen eines Lieferwagens mit frischen Vorräten entlastet, die, wie der Verkäufer sagte, auf Bestellung des Marinebüros gebracht worden waren. Ich zog mich in meine Kabine zurück und versuchte, meine Gedanken zu sammeln. Ich war erst wenige Stunden in diesem wundervollen Land und schon hatten meine Sinne mehr aufgenommen, als mein Verstand in Wochen analysieren und verdauen konnte, wie mir schien. Ich hatte das Gefühl, dass ich am liebsten für 2 oder 3 Tage allein wegfahren würde, um über alles nachzudenken. Alles war so neu und fremd, dass alle geistigen Anstrengungen darauf gerichtet waren, die Situation zu begreifen.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.